Am Morgen, als langsam der Himmel ergraute, machten sich Philipp und Tom zu einem Inspektionsgang auf. Es sah schlimm aus. Doch erkannte Tom sofort, dass der Kreuzgang selbst unter dem Schutt einigermaßen verschont geblieben war. Dann untersuchte er den Steinboden über der Krypta auf Bruchstellen.
So ein Werk des Teufels.
Es kann auch ein Werk Gottes gewesen sein.
Wie das?
Niemand ist verletzt worden. Der Klosterschatz und die Gebeine des Heiligen sind allesamt gerettet. Zerstört wurde nur die Kirche. Vielleicht wollte Gott eine neue.
Ja, gewiss wird es eines Tages eine neue Kathedrale geben. Ich kann euch bloß nicht sagen, wann. Und was soll ich in der Zwischenzeit tun? Wie soll das Leben hier im Kloster weitergehen?
In 1 bis 2 Wochen haben mein Sohn und ich den Kreuzgang so weit freigelegt, dass er wieder benutzbar ist.
Meint ihr wirklich? Aber wo sollen wir denn unsere Gottesdienste abhalten?
In der Krypta. Die wäre doch geeignet dafür, nicht wahr?
Ja, das wäre sie in der Tat.
Ich bin sicher, dass die Krypta kaum Schaden genommen hat. Zuerst räumen wir den Weg zwischen dem Kreuzgang und den Treppen zur Krypta frei. Stellt mir ein paar von den jüngeren Mönchen zur Verfügung und ich richte die Kirche so her, dass ihr in 2 Wochen wieder ein halbwegs geregeltes Leben führen könnt.
2 Wochen?
Gewährt mir und meiner Familie Unterkunft und Verpflegung. Meinen Lohn könnt ihr mir zahlen, wenn ihr das Geld dazu habt.
Ihr meint, ihr könnt mir innerhalb von 2 Wochen meine Priorei wiedergeben?
Innerhalb von 2 Wochen. Jawohl. Danach können wir damit anfangen, die restlichen Trümmer abzutragen. Das ist wohlgemerkt eine Sache für Fachleute, wenn kein Unglück geschehen soll. Wir können die wiederverwendbaren Steine aussortieren und die unbrauchbaren fortschaffen lassen. Und während all dies geschieht, beginnen wir mit dem Plan für eine neue Kathedrale.
Ich glaube, Gott hat euch mir gesandt. Kommt, wir frühstücken erst einmal. Danach können wir mit der Arbeit beginnen.
Ich danke euch. Ich vermag euch gar nicht zu sagen, was eure Worte für mich bedeuten.
Nach dem Frühstück hielt Philipp in Kasperts Lagerraum unter der Küche eine improvisierte Kapitelversammlung ab. Die Mönche waren nervös und aufgeregt. Sie hatten sich für ein sicheres, gleichförmiges, überschaubares und mithin ein wenig langweiliges Leben entschieden oder zumindest damit abgefunden.
Ruhe, Brüder!
Die meisten von ihnen hatten keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen sollte.
Der Herr in seiner Weisheit hat uns gestern einen Baumeister geschickt, der mir versichert hat, dass der Kreuzgang in 1 bis 2 Wochen wieder benutzbar ist. Vorausgesetzt, wir vertrauen uns seiner sachkundigen Leitung an.
Ja, sehr gut.
Wie viel Geld werden wir diesem Baumeister zahlen müssen?
Nichts. Vorerst. Tom weiß, wie arm wir sind. Solange wir ihm keinen Lohn zahlen können, arbeitet er für freie Unterkunft und Verpflegung.
Und wo wird der Baumeister mit seiner Familie wohnen?
Ich habe ihm das Gästehaus überlassen.
Ja, Sie könnten aber auch bei einer Familie im Dorf Unterschlupf finden.
Der Baumeister hat uns ein großzügiges Angebot gemacht. Wir können vom Glück reden, dass wir ihn bei uns haben. Solange wir ihm ein anständiges Haus zur Verfügung stellen können, das ohnehin meistens leer steht, braucht er nicht bei anderen Leuten im Ziegen- oder Schweinestall zu nächtigen.
Zu dieser Familie gehören 2 Frauen.
Eine Frau und ein kleines Mädchen.
Eine Frau dann eben. Aber dass Frauen auf dem Klostergelände leben, ist unerwünscht.
Dass Frauen im Gästehaus übernachten, ist selbstverständlich.
Aber nicht diese Frau!
Ist dir die Frau näher bekannt, Bruder?
Sie lebte früher in dieser Gegend hier.
Stimmt etwas nicht mit ihr, Bruder?
Doch ehe der Angesprochene antworten konnte, meldete sich Bruder Paul, ein weiser, blinder Mönch, zu Wort.
Ich entsinne mich, dass in den Wäldern der Umgebung einst ein Mädchen hauste, ganz im Freien. Das muss jetzt ungefähr 15 Jahre her sein. Die Frau des Baumeisters erinnert mich an dieses Mädchen.
Ja, und die Leute sagen, es war eine Hexe. Wir können in unserem Kloster keine Hexe dulden.
Da bin ich mir nicht so sicher. Jede Frau, die in der Wildnis lebt, wird früher oder später als Hexe bezeichnet. Nur schafft die bloße Behauptung noch keine Wahrheiten. Ob diese Frau nun eine Gefahr ist für uns, ich vermag es nicht zu sagen und überlasse das Urteil darüber vertrauensvoll unserem Prior.
Die Übernahme eines klösterlichen Amts führt nicht unbedingt leicht zu höherer Weisheit.
Nein, in der Tat nicht. Gelegentlich kommt die Weisheit nie.
Genug. Mit solchen Dingen spaßt man nicht. Ich werde die Frau befragen. Brechen wir nun auf und widmen wir uns wieder unseren Pflichten. Wer von der Arbeit entschuldigt werden möchte, begebe sich in die Krankenstube zu Gebet und Meditation. Die anderen kommen mit mir.
Die Arbeit ging zügig voran, da die meisten der 60 Klosterbediensteten mit anpackten. Ein ununterbrochener Strom von Menschen trug Steine fort und kam mit leeren Händen zurück, um neue zu holen. Da erblickte Philipp Bruder Allen, den Helfer des Sakristans, wie er sich vor dem Stall ein schnelles Pferd sattelt.
Warum tritt Allen jetzt eine Reise an? Ausgerechnet heute.
Er ging zum Stall, um den Bruder zu befragen.
Wo reitest du hin, Allen?
Zum Palast des Bischofs. Bruder Andrew schickt mich, Kerzen, Weihwasser und die Hostie zu holen. All dieweil wir bei dem Brand alles verloren haben und so bald wie möglich wieder einen geregelten Gottesdienst abhalten wollen.
Wohlgetan, Ellen. Aber warte doch einen Moment. Nimm bitte noch einen Brief an Bischof Walloran mit.
Dank seiner raffinierten Winkelzüge war der durchtriebene Walloran inzwischen designierter Bischof. Walloran war jetzt Philipp unmittelbar vorgesetzt.
Ich muss Walloran von dem Brand berichten.
Ja, Vater. Nur... ich habe schon einen Brief an den Bischof von Remigius.
Ach so. Wohlan denn? Reite mit Umsicht. Und der Herr sei mit dir.
Danke, Vater.
Jack erwachte beim ersten Hahnenschrei.
Aufwachen, Alfred.
Er öffnete die Augen und sah, dass Tom und Alfred gerade aufstanden.
Pass auf, dass du nicht.
Nur zu gerne hätte er das verwaiste, warme Plätzchen an der Seite seiner Mutter eingenommen. Sich dicht an sie gekuschelt. Aber er fürchtete Alfreds gnadenlosen Spott und blieb deshalb, wo er war. Alfred arbeitete den ganzen Tag über mit Tom auf der Baustelle. Jack ging manchmal mit seiner Mutter in den Wald. Während er mit seiner Schleuder auf Entenjagd ging, stellte Ellen Fallen auf. Alles, was sie fingen, verkauften sie an die Dorfbewohner oder an Cuthbert, den Kellermeister. Die kleinen Einkünfte waren ihre einzige Bargeldquelle, denn Tom verdiente keinen Penny. Zwischen Dorfbewohnern und Mönchen herrschte die stillschweigende Übereinkunft, dass die Kirche vom Teufel angezündet worden war. Jack hatte ein furchtbares Risiko auf sich genommen, aber es hatte sich gelohnt. Er hatte die Familie vor dem Hungertod gerettet. Jack erhob sich und ging vor die Tür. Wenig später folgte ihm Martha. Es war kalt, aber trocken.
Komm, Martha, gehen wir in den Küchenhof. Vielleicht geben uns die Küchenjungen was zu knabbern.
Ach ja!
Im Küchenhof entdeckten die beiden, dass Bruder Bernard, der für das Backhaus verantwortlich war, an diesem Tag Brot backte. Da alle seine Gehilfen auf der Baustelle beschäftigt waren, musste er das Feuerholz eigenhändig herbeischaffen.
Wir helfen dir, Bruder. Wir holen dir das Holz.
Ihr seid gute Kinder. Gott segne euch.
Die Kinder liefen zum Brennholzstapel hinter der Küche. Dort füllten sie einen Korb und schleppten die schwere Last gemeinsam zurück zum Backhaus.
Holt mir noch einen Korb und ihr bekommt heiße Wäckchen.
Die Kinder beluden den Korb diesmal besonders hoch und stolperten gerade zurück, als ihnen im Hof Alfred über den Weg lief. Martha und Jack plagten sich zu zweit mit einer Last ab, welche Alfred ohne Schwierigkeiten allein hätte tragen können. Alfred ging auf sie zu und schubste Jack um. Weniger aus Schmerz, denn aus Wut füllten sich Jacks Augen mit Tränen. Um Marthas Willen unterdrückte er seine Erregung. Gemeinsam packten sie an und brachten den Korb ins Backhaus. Die versprochene Belohnung wartete schon auf sie. Das Blech mit den frisch gebackenen Wäckchen kühlte auf einem steinernen Sips aus.
Sie sind gut. Bedient euch. Aber vorsichtig, sie sind noch heiß. Nehmt sie euch ruhig alle.
Wir bringen sie Ellen mit.
Braver Bub. Dann macht euch mal auf die Socken.
Auf der Freifläche vor dem Gästehaus begegnete ihnen Alfred ein zweites Mal. Jack beschloss, den Unbekümmerten zu spielen und hoffte, Alfred würde ihn nicht beachten. Aber der geraffte Umhang, indem er die Wäckchen trug, war zu auffällig. Alfred steuerte direkt auf ihn zu. Jack hätte ihm freiwillig eins abgegeben, aber er wusste, dass Alfred jede Gelegenheit nutzen würde, ihm alle abzunehmen. Darum rannte er los. Hinter sich hörte er die schweren Schritte und den grunzenden Atem Alfreds, der ihm dicht auf den Fersen war. Seine Angst verlieh ihm Flügel. Doch einen Augenblick später fiel ihm Siebenthals ein, dass er den falschen Weg eingeschlagen hatte. Auf dieser Seite der Ruine gab es kein Entkommen. Da ihm kein anderer Ausweg offen stand, kletterte Jack hurtig den Trümmerhaufen empor. Oben angekommen, spähte er über die Mauer. Vor ihm gähnte ein tiefer Abgrund. Bei weitem zu tief, um ohne Risiko hinunterzuspringen. Er schwankte. Alfred hatte ihn fast erreicht. Schon langte er nach Jacks Knöchel. Einen Augenblick lang stand er mit einem Fuß in der Luft auf der Mauerkrone und ruderte wie wild mit den Armen. Dann spürte Jack, dass er sich nicht mehr halten konnte. Alfred riss noch einmal heftig an seinem Knöchel und ließ dann los. Der Aufprall war furchtbar. Als er wieder zu sich kam und die Lider öffnete, stand Alfred direkt über ihm. Und neben Alfred befand sich ein älterer Mönch. Jack kannte ihn. Es war Remigius, der Subprior.
Steh auf, Bursche!
Remigius ergriff ihn am linken Arm und packte Alfred am Ohr.
Nun, Kerl, sag mir mal, warum du versuchst, deinen Bruder umzubringen.
Oh, das ist nicht mein Bruder.
Nicht dein Bruder? Habt ihr etwa nicht dieselben Eltern?
Sie ist nicht meine Mutter. Meine Mutter ist tot.
So, so. Ja, wann ist deine Mutter denn gestorben?
An Weihnachten.
Letzte Weihnachten?
Ja.
So hat dein Vater die Mutter dieses Knaben hier erst kürzlich kennengelernt,
ja.
Wie? Ja, und sind die beiden, seitdem sie zusammen sind, schon bei einem Priester gewesen, um sich nach Recht und Sitte trauen zu lassen?
Oh, ich weiß nicht.
Je nun, ich meine, gab es eine Hochzeitsfeier?
Nein.
Ach, ich verstehe. Also, ihr zwei, wenn ihr weiterhin hier in der Priorei leben und das Brot der Mönche essen wollt, dann streitet euch nicht mehr so hässlich. Selbst wenn ihr keine Brüder seid. Wir Diener Gottes dürfen kein Blutvergießen sehen. Das ist einer der Gründe dafür, dass wir ein zurückgezogenes, weltabgeschirmtes Leben führen.